Bist du bereit für deine nächste Reise? Dann herzlich willkommen zum Handgepäck-Podcast, dein Reisepodcast mit Local-Tipps. Und heute habe ich den Auswanderer Florian im Interview, der an die Costa del Sol ausgewandert ist. Und zwar lebt er zwischen Malaga und Marbella und gibt uns ganz viele Tipps aus seiner Local-Perspektive, verrät uns, wo er gerne auf eine Rooftop-Bar geht, wo er gerne essen geht und wo es auch ein richtig cooles Flying-Tapas-Buffet gibt. Sehr spannend, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Und ist vor allem für diejenigen auch interessant, die gerne mal nach Malaga, Marbella oder Umgebung reisen möchten und das gerne auch miteinander kombinieren möchten. Da gibt es ganz viel dazu. Wer sich speziell nur für das Thema Malaga interessiert, dem empfehle ich erstmal, Folge 89 noch anzuhören. Da hatte ich auch schon das Thema Malaga und Reisetipps von einer Auswandererin. Und von daher würde ich sagen, starten wir jetzt nochmal quasi in Teil 2 und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview.
Handgepäck.
Hallo Florian,
¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Y tú?
Muy bien. Schön, dass du da bist im Handgepäck-Podcast. Ich freue mich so, dass wir endlich unsere Aufnahme jetzt wahrhaben können. Auch wenn nicht, wie eigentlich abgemacht, live in Malaga. Das wäre natürlich schön gewesen, aber so freue ich mich auch, dass wir uns jetzt austauschen können. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein und wir werden das Beste aus dem Digitalen hier rausholen, was geht. Ich habe auf jeden Fall gerade einen schönen Blick auf die Berge rund um Malaga. Ich versuche, die Energie hier mit in den Podcast reinzubringen.
Ah, sehr schön. Da kannst du ja gleich nochmal beschreiben, wo du denn genau jetzt untergekommen bist und was dich sozusagen auch nach Spanien geführt hat. Aber im Vorfeld, wer natürlich hier immer zuhört, weiß, gibt es eigentlich immer Fun Facts über die Region von mir. Aber heute dachte ich mir, ich mache mal so ein kleines Quiz mit dir, denn du bist ja absoluter Local vor Ort und habe jetzt 3 Fragen für dich vorbereitet zum Thema Malaga und Marbella und bin gespannt, ob du es weißt. Ich würde dir erstmal nur die Frage stellen. Vielleicht hast du schon eine Antwort. Wenn nicht, gebe ich dir noch 3 Auswahlmöglichkeiten. Mhm. Bist du schon aufgeregt?
Ich bin richtig aufgeregt.
Ja. Okay, mit was wollen wir starten? Malaga oder Marbella?
Fangen wir mit Malaga an.
Malaga, okay. Welche berühmte Sehenswürdigkeit in Malaga war ursprünglich eine maurische Festung und bietet einen tollen Blick über die Stadt?
Tja, wenn ich jetzt wüsste, wie das heißt, könnte ich dir das beantworten. Ich war, glaube ich, schon da.
Wie, du bist local und weißt nicht, wie es heißt.
Ich bin sehr schlecht, mir Namen und solche Dinge zu merken. Bin auch nicht der beste Guide diesbezüglich, aber ich schaue mir eben die Sachen gerne an. Ja, es ist so ein, du meinst wahrscheinlich den Berg in der Mitte von Malaga, auf dem die Festung oder alte, wie heißt sie denn? Eben, ich habe den Namen vergessen. Steht, ist auf jeden Fall sehr spannend. Es war ein Museum drin, in dem man sich die Geschichte von Malaga anschauen kann, wie der innere Stadtkern entstanden ist und das drumherum, welche Kriege da geführt wurden. Eine Sache, die ich da gelernt habe, war, es gibt ja den Dom in der Mitte oder die Kathedrale. In der Mitte von Malaga und die hat eben nur noch einen vollständig zu Ende gebauten Turm. Und der andere ist quasi einfach nicht fertig gebaut worden. Und das war damals, weil die Kosten und Ausgaben, die Budgets sozusagen umgeschiftet wurden auf Kriegsführung. Und dann hat man einfach abgebrochen und das niemals fertiggestellt. Und das habe ich zum Beispiel oben in diesem Museum gelernt.
Dieser Einarmige, genau. Das war genau ein Fun Fact aus der Malaga-Folge, die ich hatte. Genau, der hast du bestimmt angehört. Nein, sehr, sehr gut. Ich habe gehofft, dass du es aussprichst, und zwar Alcazaba.
Genau.
Mhm, genau. Okay, na gut, lass noch mal so halb gelten, würde ich sagen. Nächste Frage. Das weißt du. Welcher weltberühmte Künstler wurde 1881 in Malaga geboren?
Der liebe Picasso. Und ich habe auch ganz viele schöne Souvenirs, die, glaube ich, sonst eher für Touristen gedacht sind, bei mir im Haus stehen. Tassen.
Ah, was hast du da?
Tassen mit seinem Pferd drauf und Bilder, so verschiedenste Bilder, Bücher. Ich vermiete hier in Spanien auch Apartments und alle meine Gäste haben ein Picasso-Gästebuch bekommen, wo sie dann ihre Grüße reinschreiben können. Also ist auf jeden Fall überall um mich herum.
Ah, du bietest richtig Ferienapartments an? Auch für jetzt jeden, der hier
auch
zuhört,
sozusagen?
Auch für
jeden, der hier zuhört, ja.
Oh, wo kann man das dann buchen? Da gibst du mir einen Link, dann packe ich das mit rein in die Shownotes, oder?
Auf booking.com zum Beispiel. Und es sind beide so in der Nähe von Calahonda, Capopino. Das ist zwischen Marbella und Malaga, so mehr oder weniger in der Mitte. Einmal direkt am Meer, so 20 Meter bis zum Wasser und einmal in den Bergen mit Blick auf die Bergkulisse Mabea und den Sonnenuntergang. Ist auch sehr schön.
Super, alles klar. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Danke für die Info. Da werden jetzt ganz viele Anfragen kommen über Booking. Okay, letzte Frage zu Mabea. Wie heißt der berühmte Yachthafen, der für Luxus und Promis bekannt
ist?
Ja,
den kenne ich. Das war mein erster Besuch tatsächlich an der Costa del Sol. Da war ich in Puerto Venus. Und ja, der ist eine Sehenswürdigkeit, auch immer gesäumt von sehr vielen Ferraris, Lamborghinis etc. und eben die Yachten. Mich hat es damals tatsächlich eher abgeschreckt und ich wollte auf gar keinen Fall hier leben, weil mir das Umfeld dann doch zu oberflächlich und money-driven war. Aber es gibt eben so viel mehr hier noch zu sehen und das ist einfach nur eine Komponente davon. Und es ist einfach, die Vielfalt ist das Schöne hier an der Costa del Sol und da gehört das eben auch mit dazu. Und wer das mag, der kann es haben. Wenn es nicht mag, der findet was anderes.
Okay. Ja, ist ja, als ich gehört habe, dass du in der Nähe von Malaga, Marbella wohnst, dachte ich auch, ist ja spannend. Bin gespannt, was er jetzt sozusagen berichten wird. Dass du jetzt aber Marbella sozusagen gar nicht so als dein Lebensmittelpunkt dann auch bezeichnest, weil du sagst ja, dieser Luxus ist ganz schön, kann man machen. Aber dass du eher dich wahrscheinlich auch für eine Region entschieden hast, die mehr andalusisch ist, mehr traditionell. Das finde ich natürlich jetzt super spannend und da bist du genau der Richtige für den Podcast, wo es ja auch als aus Local-Sicht sozusagen geht und bin gespannt. Berichte uns doch mal ganz kurz, was hat dich überhaupt nach Malaga, Marbella, wo genau auch immerhin verschlagen und was macht dich jetzt sozusagen als Expert für die Region?
Also ob ich Experte für die Region bin, wage ich stark zu bezweifeln. Ich kann vielleicht einfach ein paar sehr individuelle lokale Eindrücke schildern und meine Erfahrungen teilen. Was mich hergebracht hat, ich habe erst sehr, sehr spät angefangen mit Flugreisen, eigentlich erst Ende 20. Und von daher war meine Welt immer so begrenzt auf Deutschland und Italien, wo ich als Kind ganz oft war. Und das war so in Ordnung. Und dann habe ich auf einmal, das war dann auch als mein erstes Mal im Flugzeug gesessen und dachte so, wow, ich kann so schnell an einen ganz fremden Ort fliegen, innerhalb von 2-3 Stunden und eine ganz neue Kultur erleben. Das war für mich mindblowing, was heute für Menschen in dem Alter und damals eigentlich auch schon wahrscheinlich absurd klingt, aber war für mich eben damals so. Und ich hatte ein gewisses Bild, insbesondere gegenüber Mallorca. So, auf gar keinen Fall will ich da hin. Da ist Ballermann und alle sind nur am Saufen sozusagen. Ich hatte da ein sehr schlechtes Bild und habe mir dann trotzdem mal ein eigenes gemacht und war halt sofort schockverliebt in die spanische Kultur, wenn man das jetzt auf Mallorca so nennen kann. Also das Land, die Vegetation, die Sprache und dachte, okay, also Spanien, das kann ich mir echt gut vorstellen, da mal irgendwann zu leben. Und dann hatten auch Freunde von mir da so ein kleines Apartment, wo ich mal ein bisschen länger bleiben konnte und habe so dieses Gefühl bekommen, wie sich das anfühlt, dort zu leben. Und das hat sich sehr gut angefühlt. Und dann dachte ich, okay, ich fange schon mal an mit Duolingo Spanisch zu lernen. Das ist schon mal der erste Schritt. Und dann kamen auch so ein paar andere spanische Städte noch mit dazu, unter anderem Barcelona. Und dann hat sich so der Wunsch entwickelt, irgendwann mal in einem Ort zu leben, wo ich sehr lange abends im T-Shirt draußen sitzen kann. Also lange im Sinne von lange über das Jahr verteilt. Und dann hatte ich noch so einen anderen Wunsch, irgendwann mal in der Nähe von einem Gewässer zu sein. Ich dachte, dass das eher vielleicht mal irgendwann so ein Holzhütchen in Brandenburg am See wird. Aber ja, das war so mein Grundsetting, würde ich sagen. Und dann über die Jahre bin ich dann eben auch viel geflogen, viel gereist, war auch ganz, ganz oft in Spanien. Und ich bin auch Unternehmer und dann gab es gerade so eine Umbruchphase, wo ich mit meinen Mitgründern eine neue Firma gründen wollte und dann also die Frage, wo könnten wir das denn mal gründen? Vielleicht mal nicht in Deutschland, vielleicht irgendwo anders. Und dann warf einer von uns die Costa del Sol ins Spiel oder brachte die Costa del Sol ins Spiel und kannte halt von uns niemand. So Malaga, Marbella, wir haben Marbella vielleicht mal irgendwo gehört, aber wir hatten alle nicht wirklich Ahnung davon. Also haben wir gesagt, dann gucken wir uns das doch mal an. Und dann sind wir 2019 auf 2020 über Silvester hierher geflogen und waren auch tatsächlich in Puerto Benus, in diesem Yachthafen. Und haben mir die Zeit verbracht. Es war schon alles sehr eindrucksvoll. Allerdings hat mich jetzt dieses Umfeld dort eher abgestoßen. Ich habe gesagt, ich will auf gar keinen Fall hierher kommen. Das ist gar nichts für mich. Ich will nicht in so einem Umfeld leben. Und dann war das erstmal auch erledigt. Und dann hat eben einer von meinen Mitgründern dann für sich persönlich privat entschieden, in der Corona-Zeit hierher auszuwandern, weil die Immobilien, die ohnehin hier schon deutlich günstiger sind als in anderen Bereichen von Spanien, noch mal günstiger waren und hat sich dann hier eine günstige Immobilie gekauft, ist dann mit seiner Familie ausgewandert. Ja, und dann habe ich ihn hier besucht zweimal und war total begeistert, weil ich dann erst diese Vielfalt kennengelernt habe. Für mich ist das immer so wie, also die Costa del Sol würde ich so beschreiben, wie eine Stadt, eine größere Stadt, die so aufgeklappt ans Meer gelegt wurde, wo so ganz viele Stadtteile ans Meer gelegt wurden. Und jeder Stadtteil hat so seine eigene Kultur, seine eigene, sieht unterschiedlich aus, andere Menschen, die dort leben, und ist für jeden Geldbeutel was mit dabei. Und das zieht sich eben von Malaga bis nach Marbella, diese Stadt, die ans Meer gelegt wurde. Und da habe ich eben ein paar Stadtteile erkundet und die haben mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich ihn nochmal besucht, dachte, das ist ja wirklich ganz schön. Und dann habe ich hier Company Retreat mal in Malaga veranstaltet oder hatten wir zusammen veranstaltet. Und dann habe ich, bevor alle gekommen sind, auf der Terrasse gesessen von so einem Airbnb in den Bergen in Malaga und dachte so, boah, das sieht schon echt verdammt schön aus. So mit der Kulisse hinten, die Berge, der Hafen, Sonnenuntergang, tolles Wetter, alles grün zu dieser Jahreszeit. Also was war das denn, Januar oder so? Und dann habe ich gesagt, du, gib mir mal deinen Kontakt. Ich glaube, ich suche mir jetzt hier was. Ja, und dann war das so der erste Schritt. Und dann habe ich super schnell was gefunden, was ich mir kaufen konnte. So ein kleines Apartment, was ich jetzt vermiete. Und das war ursprünglich mal für meine Eltern gedacht. Das hat sich dann aber nicht so manifestiert, sondern dass ich es dann am Ende selber genutzt habe. Also sie wollten es nicht nutzen. Und dann habe ich es so zum Pendeln genutzt zwischen Berlin und hier. Und ja, der nächste Schritt war dann eigentlich, dass ich mit meiner damaligen Freundin eine Wohnung in Berlin gesucht habe. Und wir brauchten viele Zimmer, weil wir beide ein Einzelbüro brauchen und zu Hause arbeiten. Und das ist unfassbar teuer gewesen. Und habe ich gesagt, nö, das zahle ich nicht in Berlin. Lass irgendwas anderes finden. Und dann haben wir halt gesagt, ja, dann finden wir vielleicht hier was. Und dann haben wir tatsächlich hier was gefunden und sind dann so Samstag gefunden, Sonntag angeschaut, Montag unterschrieben, ausgewandert und waren innerhalb von 3 Monaten dann in Spanien. Super, super schnell. Und ja, ich glaube, alleine hätte ich es nicht gemacht. Wir haben es dann zu zweit gemacht. Und jetzt bin ich seit 3 Jahren, 3,5 Jahren oder so, bin ich jetzt hier. Anfangs halt gependelt 1 Jahr und jetzt 2,5 Jahre fest. Und es sind auch schon 3. Ich habe schon aufgehört zu zählen. Und bin sehr zufrieden. Also es war eine sehr, sehr tolle Entscheidung und ich fühle mich auch hier sehr wohl. Ich bin auch immer noch einmal im Monat in Deutschland, in Berlin vorrangig, was ich auch sehr angenehm finde, die Kombination. Aber ja, die Leute sind wunderbar, das Land, die Kulinarik. Man kann unglaublich viel unternehmen. Man kann sogar bis Ende Mai Skifahren. Also es gibt einfach so ziemlich alles an Aktivitäten, was man sich vorstellen kann. Ja, jetzt habe ich lange geredet. Entschuldige für den Monolog. Ich habe versucht, alles zu covern.
Es war super, super spannend, dir zuzuhören. Ich habe auch 1 Million Fragen im Kopf, aber ich weiß, wir bleiben jetzt hier auf jeden Fall auf der Spur. Aber mega Geschichte. Also so schön. Toll, dass du dich da auch jetzt so zu Hause fühlst und irgendwie Spanien jetzt auch zu deiner Heimat geworden ist. Und ich bin einfach total gespannt, was du jetzt berichtest. Wir hatten ja schon eine Folge über Malaga. Bin jetzt aber gespannt, was du sozusagen sagst. Was sind deine Highlights, wenn ich jetzt beispielsweise mir deine Ferienwohnung buche und dort vor Ort bin und ein Wochenende Zeit habe, was sollte ich mir unbedingt in Malaga anschauen?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Es gibt so viele verschiedene Dinge für so viele verschiedene Geschmäcker und ich habe oft Besuch hier, also jetzt auch wieder bis Dezember bin ich bis auf 1 Woche, glaube ich, ausgebucht und entsprechend, gerade wenn die...
Okay, die Woche nehme ich dann noch.
Genau, ja, sehr gerne. Also vor allem für die, die das erste Mal kommen, mache ich natürlich erstmal eine Tour und dann gibt es so ein paar Punkte, die ich eigentlich immer gerne mit ablaufe. Also in Malaga, das was ich ja als erstes meistens mache, es gibt auf dem Palacio Hotel, das ist am Hafen, gibt es so eine Rooftop-Terrasse und Restaurant und Bar. Ich glaube, das ist auch einer der bekanntesten in Malaga. Es ist auch die beste, also die ist echt super, weil man da wirklich mal einen Blick über die ganze Stadt bekommt. Und das ist ein super guter Ausgangspunkt ist, um von dort aus dann weiterzuziehen oder einfach mal so das Flair zu genießen. Das heißt, das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen und ich kann auch empfehlen, dann dort direkt einen Tisch zu reservieren im Restaurant, weil es insbesondere in der Hauptsaison, und die ist fast das ganze Jahr, dort eine Schlange gibt und alle auf diese Terrasse wollen. Deswegen macht es ja total Sinn, dort einen Tisch zu reservieren und dann über sich darüber die Schlange zu skippen. Das ist...
Geht das online dann ganz einfach oder nee. Muss ich auf Spanisch anrufen?
Man kann auch auf Englisch anrufen. Spanisch geht auch und online geht leider nicht. Noch nicht.
Ah, okay.
Aber das lohnt sich auf jeden Fall, genau. Das kann ich empfehlen. Dann, es gibt noch so vielleicht, was jetzt nicht alle kennen, El Palo heißt das. Das ist ein Stadtteil in Malaga, der nicht so sehr hochfrequentiert ist. Ein altes Fischerdörfchen. Ich würde sagen, so eine aufstrebende Region. An den Immobilienpreisen kann man es schon erkennen. Aber wenn man jetzt vor Ort ist, gar nicht so sehr. Das heißt, da ist dann nochmal, kriegt man nochmal Local Food und leckere Fischgerichte. Und es ist eben auf der anderen Seite des Flughafens von Malaga. Das heißt, es ist einfach nicht so frequentiert, aber super schön. Das kann ich empfehlen, da mal hinzugehen. Da gibt's auch ganz tolle Restaurants. Und ansonsten, ich kenne jetzt, es gibt viele kleine Restaurants. Tatsächlich, wenn ich jetzt essen gehen möchte, so kulinarisch, zieht es mich eher nach Richtung Mabea. Also die lokale Küche in Malaga ist jetzt, überzeugt mich jetzt nicht so zu 100%. So wie jetzt zum Beispiel Barcelona, wo ich sagen würde, wow, die Küche in Barcelona gefällt mir richtig gut. Ist jetzt in Malaga nicht so, dass da gehe ich dann lieber mal in Richtung Mabea, so tendenziell.
Warum? Weil sozusagen die Köche dort einfach besser sind oder weil die einfach unterschiedliche andere Gerichte anbieten?
Ja, ich glaube, die Köche sind besser. Und ich mag es auch immer, wenn, also in Mabea, Richtung Mabea alleine schon sind viele Restaurants, die so einen gewissen Erlebnischarakter mit sich bringen. Und das habe ich in Malaga jetzt nicht so. Und wenn ich jetzt rein die spanische Küche betrachte, würde ich zum Beispiel eher nach Granada gehen oder nach Sevilla. Mhm. Also da finde ich die lokale spanische Küche richtig hochwertig, richtig gut. In Malaga ist es für mich eher, dann geht es dann eher darum, in Malaga selbst zu sein, durch die Stadt zu laufen. Die hat eine ganz tolle Einkaufszone, die autofrei ist und mit Marmorboden und viele tolle Geschäfte und viele schöne Dinge, die man sich einfach anschauen kann. Also einfach so dieses Flair, durch die Stadt zu laufen, ist total wunderbar. Es gibt am Hafen so einen Promenadebereich, der wie so ein kleiner Mini-Dschungel ist, mit kleinen Springbrunnen drin und Paradiesvögeln und so. Also es gibt einfach viele schöne Dinge, die man erleben kann und die man so auf sich wirken lassen kann. Und deswegen kann ich das jetzt gar nicht so sehr auf einen speziellen Punkt festmachen. Und was du gesagt hast, am Andi Alcazaba, also diesen Berg dort einmal hochzuwandern, ist auch noch eine schöne Alternative, um einfach einen Blick über die Stadt zu bekommen. Von dort aus kann man auch die Stierkampfarena sehen, wo auch tatsächlich noch Stierkämpfe stattfinden, ohne das jetzt in irgendeiner Form zu bewerten. Das kann man sich auf jeden Fall angucken. Und ja, genau.
Okay. Und würdest du auch den Strand empfehlen in Malaga?
Genau, es gibt einen Stadtstrand. Malagueta.
Malagueta.
Jetzt
gibt es wieder Kommentare, dass ich es nicht
aussprechen kann. Ich kann es auch nicht aussprechen. Also von daher, es ist auch wirklich verwirrend. Und ja, erinnere mich so ein bisschen an den Stadtstrand von Barcelona, natürlich wesentlich kleiner, aber sehr schön. Ist nochmal eine zweite Seite von Malaga. Auf der einen Seite ist so der industrielle Hafen, würde ich sagen, den ich persönlich am Anfang nie so schön fand, aber irgendwie habe ich mich jetzt dran gewöhnt und es passt einfach dazu. Und dieser Stadtstrand, der bringt nochmal so ein zweites Bild mit rein. Der ist sehr schön und gerade für die Locals sind halt viele Locals auch unterwegs und ich denke auch viele Touristen, kann man schön lang spazieren. Es ist ein sehr breiter, weitläufiger Strand und eben direkt in der Stadt. Also ist eine coole Sache.
Mhm. Und was würdest du jetzt sagen, für wen ist Malaga geeignet? Wer sollte unbedingt nach Malaga kommen?
Also wenn wir es wirklich nur auf Malaga begrenzen, ja, also im Vergleich zu vielen anderen Urlaubsdestinationen würde ich sagen, ist es eine sehr authentische nach wie vor. Also ich habe nie so das Gefühl, dass hier besonders viele zum Beispiel deutsche Touristen sind. Das fühlt sich immer sehr spanisch an. Und es ist auch immer noch so, dass in einigen Geschäften nicht so gutes Englisch gesprochen wird, obwohl der Zulauf zu Malaga gerade in den letzten Jahren extrem zugenommen hat. Und ich glaube, es betrifft halt vor allem die Costa del Sol und auch bis hin zu Mabea, Estepona etc. Malaga sehr authentisch nach wie vor, sehr spanisch. Ich meine, Sevilla beispielsweise würde ich sagen, ist noch authentischer und noch spanischer, aber es ist schon echt gut und man ist ja schnell da. Also da dahingehend, wenn man so dieses spanische Flair erleben möchte, ist es, glaube ich, ein gutes Ziel. Und generell ist die Region, ist halt jetzt von Deutschland aus gesehen, 3-3,5 Stunden mit dem Flugzeug entfernt. Und ich habe ja hier das ganze Jahr über, bis auf Februar, März, hervorragendes Wetter, 330 Sonnentage. Und das ist dann auch wirklich so, dass keine Wolke zu sehen ist. Also auch jetzt gerade, es ist halt einfach blauer Himmel. Es ist einfach die ganze Zeit so. Ich weiß halt, jeden Morgen ist das Wetter gleich. Außer Februar und März. Februar, März kann es auch mal regnen und es sind auch mal ein paar Wolken da. Das finde ich dann immer ganz schön, dass man so gemütliche Wochen zu haben. Es hat sich jetzt ein bisschen verändert, habe ich das Gefühl, in den letzten 1-2 Jahren, dass es auf einmal auch andere Zeiten gab, wo es mal einen Regenschauer gab. Also das Wetter ist einfach durchwachsener geworden. Früher war es wohl noch beständiger. Aber ja, also im Vergleich zum Beispiel zu den Kanaren, wo ja viele hinfliehen, um auch im Winter der Kälte zu entfliehen, finde ich das eine super Alternative. Es ist 2 Stunden weniger Flugzeit und einfach mal was anderes. Es ist Festland. Ich kann eben von hier aus mit dem Auto super schnell noch ganz andere Dinge erleben und besuchen. Ich habe ja Granada schon gesagt, Sevilla. Sevilla erinnert mich immer total an so ein kleines Rom. Ich laufe durch und alle fünf Minuten ist so der nächste tolle Sehenswürdigkeit da. Es ist einfach unfassbar schön.
Sevilla ist unfassbar schön. Ich muss kurz einhaken, weil ich habe ein halbes Jahr in Huelva gewohnt, was ja in der Nähe von Sevilla einfach ist. Und Sevilla ist einfach eine meiner absoluten Lieblingsstädte, dieser Plaza de España. Und also wirklich, wir kommen ja nachher nochmal quasi, was man auch rundum erleben sollte bei Malaga. Aber Unfassbar. Sevilla ist wirklich, das muss man gesehen
Auf
haben.
Auf jeden Fall.
Ist leider nicht, es gibt, glaube ich, leider keinen Direktflug aus Berlin. Es ist so ein bisschen schade, dass man da immer ja über Umwege hinkommt, aber wirklich, in die Stadt bin ich auf jeden Fall verliebt und die Menschen vor Ort auch. Also unfassbar.
Ja, dann sage ich zu den anderen Sachen einfach gleich noch was. Aber so generell ist es halt sehr viel, genau, was hier in kurzer Distanz erreichbar ist und sehr viel Vielfalt bietet. Und von daher würde ich auch.
Aber würdest du sagen, würdest du nur alleine, um nach Malaga zu kommen, dorthin reisen und sagen, okay, das mache ich in 3 Tagen und bin dann auch total glücklich und zufrieden? Oder sagst du, nee, nehmt euch 1-2 Tage mehr Zeit, nehmt euch unbedingt einen Mietwagen und schaut euch auch unbedingt im Vergleich Marbella an und vielleicht auch den Rest
noch? Ich persönlich würde es so machen. Es kommt ja immer darauf an, wie viel Zeit man hat. Also hier kann man ganz entspannt 1-2 Wochen verbringen und total viele verschiedene Sachen sehen. Und die Menschen, die jetzt mich besucht haben oder mit denen ich gesprochen habe. Gestern hat sich gerade wieder jemand gemeldet, der war vor einem halben Jahr hier mal zu Besuch mit seiner Frau. Und sind kurz auf einen Kaffee bei mir vorbeigeschaut und die haben auch gesagt, sie sind so wehmütig hier abgereist und wollen sofort wiederkommen. Also das ist eigentlich so die Standardantwort. Ich will hier nicht weg und es ist einfach so wunderschön und es ist auch so, das hat so eine, ja, wie kann ich das beschreiben? Das hat so eine beruhigte Art und Weise, schön zu sein. Es ist nicht so super aufgeregt, so, oh, ich fahre jetzt in den Urlaub und dann kommen super krasse Erlebnisse und dann bin ich auch froh, wieder zurückzukommen, sondern es ist so, man groovt sich hier so schnell ein und es fühlt sich dann relativ schnell so alles irgendwie ganz stimmig und passend an. Ich kenne das sonst nur von Kapstadt. Da habe ich auch so das Gefühl, irgendwie fühle ich mich hier zu Hause
Da warst du jetzt auch schon innerhalb der letzten Jahre. Vorher warst du nie und dann warst du jetzt auch
dieses Jahr war ich zweimal in
Kapstadt. Ja. Jetzt hast du das Reisefieber entdeckt.
Ja gut, das hat angefangen vor 12, 13 Jahren, das Reisefieber. Und seitdem habe ich das sehr stark ausgelebt. Ja, ja, also es hat so eine Beruhigtheit irgendwie, so eine Unaufgeregtheit und Schönheit und Vielfalt. Und ich glaube, deswegen ja, würde ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen, wenn ich schon mal hier bin.
Ah, okay. Und hast du speziell für Malaga jetzt noch Tipps, wo du sagst, ah, das hättest du gerne im Vorfeld gewusst oder das hat dich überrascht vor Ort oder den Tipp kannst du jetzt geben für jemanden, der zum allerersten Mal in Malaga ist, sei es, keine Ahnung, irgendwie unbedingt Bargeld dabei haben oder unbedingt Kreditkarte dabei haben oder irgendwas, wo du sagst, also, das fällt dir
jetzt
ein.
Bargeld ist hier relativ out. Das ist ja in ganz Spanien so, würde ich sagen, obwohl wir hier so weit südlich sind. Also, es ist ein ganz... Ich meine, ich habe hier seit 3 Jahren Glasfaser liegen zum Beispiel. Es ist in vielen Bereichen weiterentwickelt als in Deutschland. Die gesamte Infrastruktur, alles, die Verwaltung, alles ist digital. Also man muss sich überhaupt gar keine Gedanken machen. Es gibt alles, wie man es gewohnt ist, sogar noch mehr.
Es etabliert sich ja auch gerade als total der Hotspot auch für so Coworking und für Remote Workers und, ja, und all. Ne? Ich glaube, das ist gerade zunehmend.
Also eine Sache, die vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen: Malaga ist wirklich ein sehr günstiger Ort, was Lebenshaltungskosten angeht. Also hier zu leben, Malaga Zentrum, Wohnungen zu mieten und oder zu kaufen, ist, glaube ich, mittlerweile schon auf dem Berliner Level angekommen, weil die Nachfrage so hoch ist und der Raum begrenzt. Mhm. Aber sonstige Lebenshaltungskosten sind vergleichsweise in Spanien, auch zu Deutschland, extrem günstig. Wo ich jetzt lebe, ich bin ja so ein bisschen außerhalb von Malaga, da ist es dann noch günstiger. Und das ist auf jeden Fall ein riesen Pluspunkt. Also wenn ich einfach Remote Work machen möchte, zum Beispiel, was du gerade sagst, finde ich auf jeden Fall ganz tolle Spots hier auch in Malaga und kann hier auch günstig leben. Und dann zieht sich das halt bis nach Marbella, habe ich da wirklich die gesamte Bandbreite und kann mir genauso das aussuchen, was mir auch gefällt. Für alle Geldbeutel ist da was mit dabei. Und das ist, glaube ich, noch so eine Eigenart, weil wenn ich jetzt zum Beispiel das vergleiche mit Barcelona oder selbst mit Mallorca oder mit Madrid, da geht's dann schon, wird es dann schon schnell teuer. Und das ist eben hier nicht so. Und das ist ein Riesenvorteil, noch zumindest.
Ja. Okay, also ich sollte schnell kommen.
Jetzt.
Jetzt ist die Zeit. Okay, dann lass uns da so langsam Malaga verlassen und Richtung Marbella fahren. Wie würden wir das tun? Mit Mietwagen oder mit Bus? Was bietet sich an?
Das ist ein guter Punkt. Ich würde auf gar keinen Fall empfehlen, hier die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Es gibt, nur Busse und die, also ich habe es da wirklich nur sehr hautnah miterlebt, aber nie selber drin gesessen. Die sind halt extrem unzuverlässig und brauchen wirklich sehr, 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 sehr lange. Also alleine, um nach Malaga reinzukommen, bräuchte ich, glaube ich, 50 Minuten oder so. Mit dem Auto brauche ich 15 oder 20.
Mhm.
Um von hier nach Marbella zu kommen, ist, glaube ich, auch eine gute Stunde oder so. Bin ich mit dem Auto in 35 Minuten. Also das, und dann muss er auch noch kommen und ich muss da erstmal hinlaufen. Also das Straßennetz ist sehr spannend hier. Es gibt so eine große Verbindungsautobahn von Malaga nach Marbella und auch noch darüber hinaus und natürlich auch in die andere Richtung, Richtung Nerja. Das ist ja eine große Autobahn. Und die ist super praktisch, weil die Entfernung bis nach Marbella von Malaga sind schätzungsweise 80 Kilometer oder so. Also hört sich viel an. Und für Menschen, die in Marbella wohnen, die sagen auch so, ich hatte neulich mal einen getroffen, der hat seinen Cousin in Malaga, lebt selbst in Marbella. Und dann habe ich gesagt, oh, voll cool, dann könnt ihr euch total oft sehen. Und er sagt so, nee, also so einmal im Jahr ist schon viel. Ich fahre doch nicht die weite Strecke. Und ich denke mir so, wow, ich fahre halt die Strecke so dreimal die Woche, wenn ich Lust habe. Also ich bin halt an der ganzen Costa del Sol zu Hause. Aber für die Leute, die hier leben, ist das, und viele haben auch eher einen Roller als ein Auto, ist das viel zu weit. Und da gibt's halt diese Autobahn und dadurch kann ich halt super schnell, was die Zeit angeht, nicht die Kilometer, ist halt schon weit, aber ich kann eben super schnell verschiedenste Orte abklappern. Also deswegen würde ich auf jeden Fall einen Mietwagen empfehlen. Es gibt auch ein Mietwagenunternehmen, was viele nicht kennen, das heißt solorentacar.com wahrscheinlich. Ist, glaube ich, sonst bei den Mietwagenanbietern auch nicht unbedingt gelistet und da gibt es halt sehr, sehr günstig tolle Mietwagen direkt am Flughafen abzuholen. Und also das ist wirklich extrem günstig, hier einen Mietwagen zu holen. Und damit würde ich mich damit dann auch fortbewegen. Oder mit Uber. Also wenn ich tatsächlich mal nicht mit dem Auto fahren will und will ja mal ausgehen, und dann nehme ich mir halt ein Uber. Das ist auch jetzt nicht so teuer.
Okay. Und hast du irgendwie verkehrstechnisch Tipps, wenn ich dort mit Mietwagen unterwegs bin? Muss ich irgendwie, gibt es andere Geschwindigkeitslimits oder irgendwas, wo du sagst, da sollte man drauf achten, weil sonst kann es teuer werden?
Also alle Blitzer werden angekündigt durch Schilder.
Oh.
Das ist ja üblich in Spanien. Und
das ist ja praktisch.
Die Blitzer-App kann man theoretisch auch nehmen. Ich will jetzt hier keine rechtswidrigen Ratschläge im Podcast geben. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das ist eine sehr geringe Präsenz an Polizeikontrollen, was die Geschwindigkeit angeht. Gibt. Ich habe gehört, dass es wohl Helikopter geben soll, die hier die Geschwindigkeit kontrollieren. Habe ich noch nie gesehen in den 3-4 Jahren oder wahrgenommen. Ich glaube, das ist auch Richtung Marbella dann etwas mehr. Da sind dann auch manchmal Polizeikontrollen abends an den Exits der Autobahn. Das hat aber dann eher einen anderen Grund als Geschwindigkeit. Von daher würde ich sagen, man kann sich hier recht locker verhalten und einfach mit dem Fluss der anderen Autofahrer mitfahren. Mhm. Und die nehmen das nicht immer alles so super ernst, was so vorgegeben ist durch die Verkehrsordnung.
Ja. Okay. Und man braucht ungefähr, hast du gesagt, 50 Minuten? Von Malaga nach Marbella?
35 brauche ich. Es gibt halt zwei Autobahnen. Es gibt einmal eine mautfreie und eine mit Maut. Wenn ich Zeit habe, fahre ich die mautfreie. Da fährt man 80 km/h und fährt direkt am Meer entlang. Das ist eine richtig schöne Strecke. Die ist halt oft mit Stau blockiert, durch Stau blockiert, gerade in der Rush-Hour. Und dann, wenn die Hochsaison ist, so im August, Juli, August. Und da würde ich eh nicht empfehlen, herzukommen. Das ist halt blockiert. Da gibt es aber als Ausweichmöglichkeit immer die Mautautobahn. Die ist immer frei. Kostet je nach Jahreszeit zwischen vielleicht 5 und 12 Euro für die gesamte Strecke und da kann ich offiziell 120 fahren, inoffiziell wird da deutlich schneller gefahren und dann bin ich halt auch sehr, sehr schnell da.
Und da kann ich auch einfach ranfahren mit Karte bezahlen und dann geht's weiter.
Ich kann ja alles mit Karte zahlen, also ich halte einfach mein Handy dran oder meine Karte und dann bin ich da in einer Sekunde durch.
Okay, sehr, sehr gut. Und wenn ich jetzt mit Auto weiterfahre nach Marbella, wie ist es mit Parken? Würdest du sagen, fahre ich locker irgendwie da in die Innenstadt rein oder sagst du, nee, lieber außerhalb und dann läuft man?
Also ich parke immer mitten in der Altstadt. Es gibt überall Parkhäuser, die würde ich auch empfehlen. Außerdem würde ich empfehlen, ein kleines Auto zu nehmen, weil die Parkhäuser, insbesondere die älteren Parkhäuser, halt sehr, sehr, sehr eng sind. Das alleine, was ich jetzt gesagt habe, wird wahrscheinlich schon viele abschrecken. Es gibt auch Parkhäuser, die größer sind und geräumiger, auch im Zentrum. Kann man sich aussuchen, ist auch nicht teuer und dann von dort alles fußläufig erreichen. Und ich würde sagen, so die Altstadt von Marbella, die ist auf jeden Fall ein Blick wert, auch so Richtung Meer dann runterzulaufen. Gibt es viele schöne marmorartige Plätze und den Plaza, den Naranja, Orangenplatz. Es gibt ganz viele Orangenbäume. Ich glaube, vor allem so im Frühjahr, wenn die Orangen dort wachsen, das sind so Zierorangen, sieht das ganz toll aus und so. Und würde aber sagen, von der Kulinarik her ist Marbella aus meiner Sicht eine Vollkatastrophe. Also ich habe da noch kein Restaurant gefunden, wo ich sagen würde, dass es irgendwie gut ist. Sehr touristisch, aber halt schön. Also es ist irgendwie mal ganz süß.
Mhm. Aber hast du vorhin nicht gesagt, dass du Marbella bevorzugen würdest?
Also jetzt nur für,
aber kulinarisch hast du doch auch gesagt.
Nur von der Altstadt ist das, was mir nicht gefällt. Drumherum gibt es zum Beispiel Puente Romano äußere Bezirke, die halt auch etwas teurer sind oder auch die ganzen Beach-Restaurants, die dort an der Küste eigentlich so angefangen bei Elviria bis nach Estepona, gibt es super viele tolle Restaurants, Beach-Clubs. Also haben sie sich richtig viel Mühe gegeben, ganz tolle Experiences für die Menschen zu organisieren. Aber rein die Altstadt Marbella ist jetzt für mich nicht so ansprechend, um das nochmal klarzustellen.
Aha, okay.
Für meinen Geschmack zumindest, dafür aber dann ja auch nicht super günstig. Aber es ist schön, mal da zu sein. Ich würde selber jetzt nicht so super oft dahin gehen, aber wenn halt Besuch da ist, dann fahren wir auch mal nach Marbella rein.
Mhm. Und nenn uns mal ein, zwei Restaurants, wo du sagst, das kann man auf jeden Fall mal machen. Da lohnt sich auch, das Geld vielleicht mal zu investieren.
Hast also mein Lieblingsort, wo ich immer hinfahre, wenn auch neue Menschen zum ersten Mal herkommen, ist Coco Beach, nennt sich das. Das ist vielleicht von Marbella 10 Minuten mit dem Auto oder so entfernt, also direkt am Strand davor. Mittlerweile kenne ich die Leute dort auch schon, das ist dann immer ganz schön. Und das ist halt so ein auch sehr unaufgeregtes Chiringuito-Beach-Restaurant, Strandrestaurant, was schon von der Küche her sehr, sehr hochwertig ist, aber vom Publikum noch entspannt. Also genauso die Mischung. Also man kann tatsächlich sagen, je näher ich an Marbella und Puerto Banús rankomme am Strand, desto exquisiter und auch vom Publikum, naja, nennen wir es mal schicker, wird es dann. Und da kann man sich dann das raussuchen, was einem passt. Da gehe ich zum Beispiel super gerne hin. Dann gibt es auch noch ein lustiges Restaurant, das außerhalb vom Marbella Zentrum, müsste ich nochmal nachgucken, wie das heißt. Da gibt es quasi spanische Tapas Flying Food. Also man setzt sich einfach draußen hin und dann laufen die halt die ganze Zeit mit spanischen Tapas durch die Gegend und man kann sich das einfach dann vom Teller nehmen oder geben lassen und dann ist so kleine Spieße drin und die Spieße sammle ich und am Ende zahle ich die Spieße. Ja, dann gibt's große Spieße, kleine Spieße, mittlere Spieße, die haben unterschiedliche Preise und darüber wird dann die Abrechnung gemacht. Muss ich tatsächlich nochmal nachschauen, wie das heißt, dann kannst du dich ja...
Na, und was ist, wenn man die Spieße einfach in der Hosentasche verschwinden lässt, dann bezahlt man nichts, oder?
Spannende Frage, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Es ist alles vertrauensbasiert, ja.
Ja, cool. Ja, das musst du mir unbedingt schicken. Also das klingt ja auf jeden Fall mal irgendwie nach was Besonderem.
Ja, das ist schön. Und sonst denn jetzt...
Welche Spieße würdest du dir rausziehen? Welche Tapas isst du am liebsten?
Ach, das kann ich gar nicht genau sagen. Da ist wirklich alles dabei. Ganz typisch ist ja hier auch so Ochsenschwanz und sowas und Kroketten, Fisch, ganz viel mit Shrimps. Dort sehr viel auch frittiert tatsächlich. Das hat wahrscheinlich immer den Hintergrund, dass es irgendwie portabel sein muss und an den Spieß dran kommen können muss. Ist jetzt nicht das gesündeste und nicht das leichteste Essen, aber es ist schon ganz geil.
Okay. Ja, fällt dir noch was ein, was man unbedingt kulinarisch gesehen Marbella ausprobieren sollte? Gibt es irgendwie eine coole Bar oder auch ein schönes Café?
Ich finde die Puente Romano, das ist geografisch gesehen, ich glaube sogar, das ist vor Puerto Banús, also ist auf jeden Fall hinter Marbella, an Marbella dran. Da sind super viele tolle, schicke, hochwertige Restaurants, Seagrill, Koya, sind ganz, 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 ganz viele, aus so einem kleinen Haufen und dann zwischen, das ist halt ganz schön gemacht, das ist wie so ein kleiner Mini-Dschungel oder so ein Fußgängerbereich, der ganz toll nachts beleuchtet wird, wo man durchlaufen kann. Und dann ist hier so ein kleines Restaurant, da wieder eins. Ist eine der beliebtesten und ich glaube auch eine der teuersten Wohngegenden in der Ecke, wo auch viele Touristen hinkommen. Ist etwas schicker. Und ja, man wird vielleicht ein paar neue Perspektiven oder neue Blicke erhaschen können, die man so nicht gewohnt ist. Aber es ist super schön, finde ich, was das Restaurant-Flair angeht und die Bars. Und es ist immer was los, das ganze Jahr über. Sind immer Leute, ist immer Musik, immer ein leckeres Essen. Also da gehe ich ganz gerne ab und zu mal hin. Und da kann ich jetzt auch neben den genannten Restaurants keinen Namen auswendig. Wie gesagt, ich bin da immer ein bisschen schlecht mit den Namen. Aber da kann man einfach hingehen, Puente Romano, und findet was Gutes, würde ich sagen. Und muss da auch nicht unbedingt reservieren. Je nach Jahreszeit, Hauptsaison vielleicht schon. Aber ansonsten würde ich sagen, nein. Und ja, was gibt es sonst noch für in Estepona, das ist hinter Marbella nochmal ein Stück weiter, ist auch eine schöne Gegend, da gibt es auch wieder schöne Restaurants und Strände, Promenaden zum langen Spazieren, kann ich auch noch empfehlen.
Okay. Und für was bietet sich Marbella noch an? Also auf jeden Fall wahrscheinlich Strandurlaub, kulinarisch gesehen, vielleicht auch Party. Ich weiß es nicht, du kannst mir jetzt sagen, warum sollte ich Marbella besuchen?
Marbella kann ich auch wieder nur sagen, Einzugsgebiet Marbella eher als jetzt die Altstadt und an sich auch eher der ganze Bereich der Costa del Sol, weil es eben so viel Vielfalt hat. Ich kann hier alle Arten von Partys feiern, je nachdem, wo ich hingehe. Im Raum Marbella ist es dann ein bisschen verrückter, exquisiter, mehr Shows, mehr Feuerwerk, mehr in diese Richtung. Und wenn ich davon weiter weggehe, zum Beispiel nach Fuengirola, Benalmádena oder Malaga eben, dann wird es ein bisschen spanischer, ein bisschen ruhiger, aber auch teilweise studentischer. Torremolinos ist, glaube ich, ein super beliebter Zielort direkt neben Malaga. Das hält er mich schon so ein bisschen an den Ballermann tatsächlich. Also es ist wirklich viel einfach da. Es hat einfach super viel Vielfalt. Und Marbella selbst, wie jetzt die Frage, Einzugsgebiet, da gibt's auch alles. Da gibt's tolle Strände. Es gibt auch nicht so tolle Strände. Marbella selbst für den Stadtstrand finde ich jetzt etwas überlaufen. Aber zum Beispiel Calahonda, Capopino, das ist 10 Minuten vor Marbella, ist einer der schönsten Strände hier, würde ich sagen, der auch so ein bisschen an die nordostdeutschen Dünen erinnert, mit so schönen Holzwegen, die durch die Dünen durchgehen. Ich kann 30 Kilometer laufen in der Promenade, super schön gemacht, alles sehr ordentlich, ganz tolle Strände, die daran liegen und die teilweise ruhig sind und teilweise ist mehr los. Da gibt's auch Parkplätze in der Nähe, also Kalahunda, Capopino, da habe ich selber auch mein Apartment und habe da selber auch ein Jahr gewohnt und fand das immer ganz toll, weil es so ruhig und entspannt war und trotzdem irgendwie zentral mit dem Auto. Genau, das würde ich sagen, kann ich an der Stelle empfehlen. Und Wandern natürlich, zum Wandern ist es auch super gut geeignet. Es gibt ja so eine Bergkette, deswegen habe ich eben auch so Kapstadt. Es erinnert mich immer an Kapstadt, wenn ich so diese Bergkulisse sehe. Es sind halt hier überall so kleine Hügel, Mini-Berge. Auch La Concha zum Beispiel ist dann einer der größten hier, glaube ich, direkt an der Küste. Und ich kann, egal wo ich an der Costa del Sol bin, halt einfach direkt hochfahren und wandern gehen. Es gibt überall ganz tolle Wanderwege. Und dahinter, hinter diesen Bergen, erstreckt sich dann oftmals eine ganz tolle Landschaft, die so ein bisschen mich teilweise sogar an die Toskana erinnert.
Wow, das klingt super schön. Mega. Ja, muss ich mir unbedingt alles nochmal mehr in Detail und in Ruhe anschauen. Eine Frage habe ich noch zum Thema Kulinarik. Wenn ich jetzt vielleicht eher low budget unterwegs sein will und vielleicht einfach mal in einem Supermarkt gehen möchte oder auf einen Wochenmarkt oder so, hast du da einen Tipp für mich in der Region?
Also in Malaga selbst finde ich diese Markthalle ganz schön, ist direkt im Zentrum. Und ich kann dort eben einkaufen gehen, auch Obst, Gemüse, eben aber auch Fisch und Fleisch und kann mir das dort an den Ständen einkaufen. Das ist eine super coole Experience, finde ich, einfach in so eine Markthalle reinzugehen und einfach diese super frischen Sachen zu sehen und so ein bisschen auszuprobieren und zu testen und einfach zu probieren. Und ich kann mich dann eben auch direkt nebendran setzen, mir noch ein Glas Wein dazu bestellen und mir das Essen auch direkt kochen lassen und genießen vor Ort. Also das finde ich ist eine ganz tolle Erfahrung, wenn man ohnehin in Malaga ist, einmal in diese Markthalle zu gehen.
Und auch bei dir in der Nähe, wo gehst du einkaufen, wenn du jetzt, keine Ahnung, deine Brötchen fürs Wochenende kaufst oder in welche Supermärkte gehst du? Hast du da irgendwie gute Erfahrungen?
Wenn ich hier aus dem Fenster schaue, sehe ich Mercadona, also das sind von hier 150 Meter, entsprechend gehe ich dann dahin. Und ich hasse so ein hartes Wort, aber ich mag Supermärkte wirklich überhaupt gar nicht und einkaufen auch gar nicht. Und hier ist das anders. Also ich gehe super gerne in diesen Supermarkt hier, weil alles frisch ist und es riecht gut, es ist aufgeräumt, es ist nicht so stressig, die Menschen sind alle freundlich.
Ich wollte es gerade sagen, oh, das ist das, was mich gerade am meisten nervt in Deutschland. Einfach, ich gehe einkaufen und irgendwie, das ist ein Stress, die sind alle genervt, die rollen mit den Augen. Und wenn ich irgendwie meine Zeit in Spanien denke, das war so schön, man fühlte sich in einem Supermarkt so willkommen, man hat ein Bläuschen gehalten. Wenn irgendwie jemand vor dir war, hast du den einfach vorgelassen, weil man hatte irgendwie ja nicht so einen Zeitdruck auch, sondern alles war irgendwie ein bisschen harmonischer.
Absolut, ja.
Von daher frage ich auch immer super gerne nach irgendwie so Einkaufsmärkten, Erfahrungen, weil das irgendwie schon alleine in Spanien wesentlich
total
entspannter
überall
ist.
Also hier zum Beispiel hatte ich jetzt vorgestern die Situation, dass in dem Supermarkt ein bisschen was umgebaut wird, schon länger und es irgendwie wurde der Raum immer kleiner und dann dachte ich, okay, vielleicht schließen die und da dachte ich, okay, kannst du nochmal dein Spanisch ein bisschen trainieren, weil hier spricht keiner Englisch. Und dann habe ich halt eine der Personen, die dort arbeitet, gefragt und dann haben wir uns 5 Minuten unterhalten und ja, es wird ein Restaurant hier reingebaut und dann kannst du hier wiederkommen und so lange kannst du da noch hingehen und wenn du das nicht willst, kannst du auch da in dem anderen Supermarkt da unten noch einkaufen gehen. Also die hat ungefragt auch ganz viele Tipps gegeben, war super herzlich und zuvorkommend. Und das ist so das, was wir von Anfang an hier aufgefallen ist, dass die Menschen sehr herzlich und sehr zuvorkommend und hilfsbereit sind. Und das ist jetzt nicht nur in Malaga so oder hier in der Gegend, das ist auch jetzt neulich, war ich in Granada wieder und auch im Supermarkt ein Pläuschen gehalten und das kenne ich aus Deutschland nicht. Also als ich weggezogen bin aus Berlin, Prenzlauer Berg, Helmholtzplatz, also eigentlich eine Region, die super schön und ruhig ist für Berliner Verhältnisse. Ja, da war halt der Mensch, der in dem Supermarkt dort gearbeitet hat, nicht mal ansprechbar, weil der einfach irgendwo anders unterwegs war gerade, also das und dann klingelte das Telefon, alle waren zusammengeschreckt und ich dachte, okay, und was für eine Freakshow bin ich hier eigentlich gelandet? So, das war eine ganz schlimme, das ist eine meiner schlimmsten letzten Erfahrungen noch gewesen, was so Supermärkte angeht in Deutschland. Und hier ist es halt einfach ganz anders. Die Menschen sind da, sie sind auch sehr traditionell, würde ich sagen, gerade hier, wo ich jetzt wohne, in Alaurín de la Torre, das ist sehr traditionell und ohnehin christlich. Das heißt, wenn hier Ostern ist zum Beispiel, Semana Santa,
dann werden hier ganz viele Spiele veranstaltet und Prozessionen finden statt und die Menschen nehmen das auch wirklich noch ernst. Wenn ich zum Beispiel, es gibt hier einen lokalen Metzger in meinem Ort, wenn dann die älteren Damen einkaufen kommen, es sind meistens Damen, dann gibt es dann so einen kleinen Schemel, da können die sich draufsetzen und da gibt es auch so eine besondere Regelung, wenn man hier an der Schlange steht. Man merkt sich einfach nur, wenn man reinkommt, fragt mal, wer ist der Letzte, merkt sich dann, wer der Letzte ist und das ist alles Einzige, was man sich merken muss und dadurch muss man nicht in der Schlange stehen und die Kassierer oder die am Tresen fragen dann einfach, wer ist der Nächste und dann ist das super gut selbst organisiert. Ja, und wenn dann die alte Dame, ältere Dame ihren Einkauf verrichtet hat, dann bringt halt der Metzger ihr noch das Essen nach Hause. Also das ist
boah,
so, genau,
schön.
Und währenddessen arbeitet seine Frau eben weiter dann im Geschäft und das sind so, ja, ich meine, es liegt auch einfach daran vielleicht, ich weiß nicht, woran es liegt, das ist einfach schön, das noch so mitzuerleben, diese Kultur, so diese Schönheit des Lebens so auf spanische Art und Weise, das Dolce Vita in Spanien zu erleben.
Sehr, sehr schön. Ach, das klingt echt toll und sollte man auf jeden Fall mal erleben, vor allem, wenn man gerade so gestresst hier in Deutschland ist. Du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, Ostern. Lass uns nochmal ganz kurz eintauchen. Gibt es irgendwie ein cooles Event, wo du sagst, das sollte man auf jeden Fall erleben oder da lohnt es sich, ja, an die Costa del Sol zu reisen?
Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele coole Events immer wieder hier, auch Festivals, Musik- und Kunstfestivals. Es gibt, manche finden die Stierkämpfe spannend, weil es das nicht überall gibt und solche Sachen. Also es gibt schon einfach immer wieder Sachen, die etwas kleiner sind. Ich glaube, so für die Malaga-Menschen, die Locals, die hier leben, die Spanier, die würden da sagen, auf jeden Fall die Feria de Malaga. Also das ist wie so eine Art Oktoberfest. Und das gibt's in ganz Spanien und in allen Städten zu anderen Zeiten. Ich habe es jetzt einmal in Malaga und einmal in Sevilla erlebt. Also alleine dafür, ich glaube, es ist sogar größer als das Oktoberfest. Also allein dieser Rummel sozusagen ist unfassbar groß.
Die haben auch alle so schöne, geile Kleider an. Ne? Die Frauen dann alle, die Männer sind auch traditionell angezogen.
Das habe ich in Malaga nicht erlebt, aber in Sevilla. Ich bin mal durch Zufall, ohne dass ich es wusste, als ich nach Sevilla gefahren bin, war gerade die Feria in Sevilla. Und das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Die ganze Stadt, tausende von
so
Kutschen,
geil.
Also so richtig schöne alte Kutschen. Die Menschen alle gekleidet in dieser, ja, weiß ich nicht, es fühlte sich so an, als wäre ich 100 Jahre in die Vergangenheit gereist und mit Zylinder und Zigarre und tollen Kleidern und Roben und alle laufen so durch die Stadt, fahren mit den Pferdekutschen durch die Stadt, machen dann den Stopp an der Stierkampfarena, gucken sich ihren Stierkampf an und dann gehen sie auf das große Festivalgelände und haben dann nicht so Zelte wie in Deutschland, sondern so kleine Parzellen, ganz viele nebeneinander, wo immer so 50 bis 100 Leute reinpassen, ob das Familien sind, ob das Unternehmen sind, die dort feiern und alle haben so ihr eigenes Motto, alle tanzen, alle singen, es ist total friedlich, da gibt es keine alkoholbedingten Ausschreitungen oder so. Das ist wirklich total schön einfach. Also Sevilla, die Feria fand ich super schön. In Malaga, was ich jetzt erlebt habe, ist tatsächlich eher an so ein Oktoberfest-Rummel-Experience. Und es gibt dann auch extra Busse, die halt durch die ganze Stadt die Menschen fahren, wo Feria draufsteht. Also da kann man die Busse tatsächlich, glaube ich, gut verwenden. Und da haben auch alle frei. Also es ist ja August und da wird hier auch nicht gearbeitet. 2 Monate ist ja wirklich Arbeitsstillstand, wenn ich hier irgendwie Unterstützung zu Hause brauche oder so. Also Juli, August brauche ich da gar nicht anfragen. Vor allem nicht August. Da ist hier einfach machen halt alle frei. Also wirklich alle.
Ja, ist auch einfach viel zu warm, vor allem in Sevilla auch, ne? Also da ist ja auch, da war es so heiß, dass ja sogar so Sprühwasser draußen an den Cafés gespritzt wurde, damit man irgendwie überhaupt überleben konnte.
Kurz noch zum Klima vielleicht. Das wissen viele nicht. Wie du schon sagst, so Sevilla, Granada, alle Städte, die im Landesinneren sind, die sind halt im Winter kälter und im Sommer heißer. Da kann es auch mal 45 Grad werden und die Locals sind einfach Juli, August nicht da. Da wird sogar auf die Kanaren geflüchtet, weil es nicht so heiß ist. Allerdings, und Malaga zählt an sich auch dazu, obwohl es direkt am Meer liegt. Allerdings gibt es hier so 7 Mikroklimazonen an der Costa del Sol. Und gerade so um Marbella herum, und vielleicht ist es deswegen historisch auch so beliebt, ist halt ein extrem angenehmes Klima. Also im Sommer ist es eben nicht so heiß. Da würde ich sagen, 30, 35 Grad ist das Maximum. Ich kann von mir aus hier, wo ich bin, da kann es auch mal 45 Grad werden, mit dem Auto runter an die Küste fahren. Das sind dann 25 Minuten jetzt bis nach Calahonda zum Beispiel. Und dann wird es 20 Grad kälter auf dieser Autofahrt. Also das ist extrem krass. Ja. Und im Winter ist es nicht so kalt. Also deswegen ist die Region, glaube ich, sehr beliebt. Also alles plus minus 10 Minuten um Marbella herum hat ein ganz anderes Klima als alles andere, was hier ist. Und von daher ist das auch sehr zu empfehlen, wenn jetzt wirklich jemand auch im Winter in gutes Wetter ins Warme will oder im Sommer eben nicht zu heiß haben will, wirklich dorthin zu reisen und vielleicht dann nicht Malaga zu nehmen im August.
Okay. Ja, mega. Klingt total gut. Dann hat man wirklich so eine Bandbreite an verschiedenen Sachen. Ne? Also wenn man es warm mag, bleibt man lieber bei dir oben oder man fährt dann runter an den Strand und kühlt sich ab. Sehr schön. Lass uns jetzt zum Schluss noch mal ganz kurz in die Umgebung schauen. Du hast vorhin schon Städte angekündigt. Was sollte ich mir unbedingt auch noch anschauen, wenn ich eh einmal in der Region bin?
Ja, was sollte ich mir anschauen, wenn ich in der Region bin? So an der Küste selbst gibt es einfach ein paar schöne Orte, die ich eben schon genannt hatte, die ich schön finde. Fuengirola, Benalmádena, auch Mijas Pueblo. Das ist dann nochmal so ein kleines weißes Bergdorf, was super schön ist, mit einer ganz tollen Aussicht. Ist man auch von der Küste aus wahrscheinlich so 20 Minuten hochgefahren. Es gibt einen Zoo, den habe ich selber erst vor einem halben, dreiviertel Jahr entdeckt, in Fuengirola, Biopark heißt das. Habe ich null erwartet, also einen richtig schönen, ganz toll angelegten, romantischen Zoo mit ganz vielen verschiedenen Tieren. Also gerade für Zuhörer und Zuhörerinnen mit Familie ist das ein ganz tolles Ziel. Alles, was mit Wandern zu tun hat, ob das jetzt der Pico de la Concha ist, das ist so der einer der höchsten Berge hier, oder es gibt dann noch El Torcal, glaube ich, das ist wie so ein Stein, sehr steinige Landschaft mit sehr vielen Felsformationen, das sieht ganz toll aus. Ich finde auch den Ort, wo ich lebe, der ist auch sehenswert, El Orin de la Torre. Es ist eine sehr schöne Gegend.
Jetzt kommen wir hier alle dann besuchen, also das weißt
genau.
du.
Dann in die andere Richtung, also nicht Richtung Mabea, sondern in die andere Richtung ist noch Nerja. Da gibt es den Plaza de Europa. Da war ich ein, zweimal. Es ist auch sehr schön, mal dort zu sein, sehr touristisch.
Das ist auch da mit diesen schönen Dünen, oder? Diesen weißen Sanddünen.
Ja, da gibt es auch einen ganz schönen Strand.
Das ist ein schöner Strand.
Und was vielleicht nicht alle wissen, man kann dort sehr gut Kajak fahren durch die Höhlen um Nerja. Also man fährt dann quasi an der Küste entlang, kann in die Höhlen reinfahren und da diese schöne Küstenlinie genießen. Also das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ansonsten Caminito del Rey, das ist so eine Schlucht, so ein bisschen wie so ein Grand Canyon sozusagen. War früher mal so ein Steinpfad, der da sehr gefährlich lang geführt hat. Heute ist das alles, muss man einen Helm anziehen und an befestigten Wegen lang kraxeln. Und ist auch, glaube ich, nur mit Führung möglich. Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber das ist sehr schön. Kann ich auch empfehlen. Ist auch so eine halbe Stunde vielleicht von Malaga entfernt und auch günstig. Ja, und ansonsten städteweise würde ich sagen, Ronda ist das nächste, was sehr, sehr beeindruckend ist. So ein Bergdörfchen, Bergstädtchen, vielleicht eine Stunde von Mabea entfernt, hat eine ganz tolle große Brücke. Also wie auf so einem Steinplateau ist diese Stadt erbaut worden. Und entsprechend bieten sich da ganz tolle Aussichten. Kann man auch schön essen gehen. Gibt auch wieder die klassische Stierkampfarena und so weiter. Also da gibt es auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Und ansonsten Sevilla, Granada, Córdoba, Cádiz, Tarifa, Straße von Gibraltar natürlich, braucht man Reisepass nicht vergessen. Das sind so die Städte, die ich auf jeden Fall alle empfehlen kann, die alle total unterschiedlich sind und sehr schön. Es gibt ja einen sehr hohen arabischen Einfluss hier in der Kultur, in der Bauweise. Das ist auf jeden Fall, also diese Orte sind auf jeden Fall ein Blick wert, ein Besuch wert, würde ich sagen.
Ja, da kann ich mitgehen. Da war ich auch teilweise schon überall und es lohnt sich auf jeden Fall. Sich ein bisschen Zeit nehmen, Mietwagen nehmen und ja, wer sogar noch richtig viel Zeit hat, nochmal rüber nach Portugal.
Ja, das mache ich tatsächlich jetzt auch im August. Fahre ich mal kurz an die Algarve. Das sind 5 Stunden.
Ja. Es lohnt sich. Also ich liebe auch die Algarve und es ist so schön. Unbedingt. Aber das ist auf jeden Fall nochmal eine andere Podcast-Folge wert, wollen wir jetzt ja nicht sprengen. Hast du abschließend jetzt noch irgendwas, wo du sagst, das ist gerade noch eingefallen oder das sollte man unbedingt noch wissen, wenn man irgendwie in deine Region kommt oder das ist dir aufgefallen, irgendeine lustige Geschichte?
Auch. Was viele unterschätzen, ist die Intensität der Sonneneinstrahlung tatsächlich. Also im Sommer kann man hier die UV-Strahlung wirklich fühlen. Selbst wenn man nicht davon direkt angestrahlt wird, also das kenne ich von sonst von keinem anderen Ort, es gibt ja so eine Farbskala für UV-Strahlung, die ist hier im Sommer immer in der violetten, lilafarbenen Region. Oh. Und selbst wenn ich hier im Januar bin oder Februar oder Dezember, ist die Sonneneinstrahlung sehr, sehr stark. Das heißt, immer 50er Sonnencreme benutzen. So Menschen wie ich, die hier.
Wie oft am Tag schmierst du dich ein?
Ich jetzt, wenn ich zu Hause bin, nicht. Wenn ich unterwegs bin oder hier im Cabrio fahre, dann versuche ich jetzt immer ein Käppi zu tragen. Ein Freund von mir hat hier 3 Jahre gelebt und hatte dann auf der Kopfhaut tatsächlich schon, man das schon sehen können. Also es macht halt total Sinn, eine Kopfbedeckung zu tragen. Und das einmal kurz, wird wahrscheinlich jetzt nichts passieren. Aber Sonnenbrand ist eigentlich safe, wenn die Leute im Winter herkommen und denken, oh, es ist ja gar nicht so heiß. Es ist halt angenehm warm, aber die Sonneneinstrahlung ist einfach so intensiv. Also da würde ich drauf achten. Was noch sehr schön ist, Reisezeit für meinen Lieblingsmonat ist November. So Oktober, November fängt es hier so an, dass die Sonnenuntergänge eigentlich bis Ende Januar mindestens alle super orange werden. Also der ganze Himmel wird dann lila, violett, orange jeden Tag. Und deswegen Partner mit Blick Richtung Sonnenuntergang kann ich sehr empfehlen. Das lohnt sich, weil es einfach so schön ist.
Ja, das sind mir jetzt zwei Sachen, die mir jetzt gerade noch eingefallen sind. Und ich kann dir gerne noch eins, fällt mir gerade noch ein sehr, sehr lokales, regionales Steak-Restaurant empfohlen. Das habe ich selber erst vor einem halben, dreiviertel Jahr entdeckt. Das beste Steak, was ich, glaube ich, jemals gegessen habe. Und super local, sind nur Locals. Und es ist total günstig. In der Nähe von Fringe oder auch, kann ich dir gerne schicken.
Aber den Namen hast du vergessen, genau.
Warte. Nee, das ist ein anderes. Das habe ich mir tatsächlich sogar aufgeschrieben. Lass mich nochmal gucken. Das ist das Asador Otolla Restaurant, kann ich sehr empfehlen, in Fuengirola. Und dann gibt es noch ein anderes Restaurant, das heißt Arte e Cucina, das ist auch in Fuengirola. Das ist so, ja, Kunst und Küche heißt das ja übersetzt. Und das, da gibt es halt dann so kleine Kunstausstellungen. Das ist sehr schön und sehr gemütlich, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und noch eine Empfehlung für ein schönes Café, auf dem, wenn man gerade zum Beispiel fährt von Malaga nach Marbella und will auf der Hälfte der Strecke einen Zwischenstopp machen in Benalmádena. Benalmádena ist wie so die Hollywood Hills. Ich finde es total schön, so hügelig ist und überall sind so kleine Häuschen drauf und so. Da gibt es das Yucas Café Bar. Ist direkt am Meer und gibt es super leckeres Frühstück, Brunch und kann ich auch empfehlen.
Jetzt kamen ja die guten Tipps alle noch am Ende.
Ja, also kannst du doch.
Also, es lohnt sich bis zum Schluss
hier zuzuhören.
Sehr cool. Ja, dann lass uns jetzt leider zum Abschluss kommen. Ich habe immer zwei typische Abschlussfragen. Mein Podcast heißt ja Handgepäck. Also frage ich dich: Hast du denn irgendwas immer in deinem Handgepäck dabei, wenn du auf Reisen bist?
Ich habe tatsächlich, weil ich sehr viel reise mittlerweile, immer dasselbe Handgepäck, egal ob ich 3 Tage oder 4 Wochen unterwegs bin. Ich habe immer auch nur Handgepäck. Und das ist jetzt neben den Standardsachen, die wahrscheinlich jeder irgendwie da drin hat, immer noch mein Sportequipment mit dabei, da ich ja selber auch einen Podcast habe, auch oftmals mein Mikrofon und meine Kopfhörer. Und
wie heißt dein Podcast? Das
ist der Klar und Ehrlich Podcast. Da geht es um systemische Gesetze in Organisationen, Führung und ja, für Unternehmer und für Führungskräfte ist ja vor allem und für alle, die sich für die Systemik interessieren. Ja, das ist, würde ich sagen, immer da drin. Nichts Außergewöhnliches.
Und was nimmst du mit nach Berlin, wenn du einmal im Monat in Berlin bist? Bringst du irgendwas Typisches mit aus Malaga?
Das ist tatsächlich mittlerweile für mich wie Busfahren. Ich habe so mein Standardprogramm im Kopf, habe mir das auch alles so optimiert, dass ich da gar nicht drüber nachdenken muss und merke dann, jetzt bin ich ja wieder in Berlin angekommen. Das ist schon so ein Automatikprogramm und da habe ich auch nie irgendwas Besonderes dabei.
Aber wenn du jetzt, Potsdam ist nicht weit weg, du bekommst jetzt mich besuchen in Potsdam und bringst mir was Schönes mit als Souvenir, was würdest du
ein
mir
Souvenir?
Mitbringen?
Ein Souvenir? Ja, kommt drauf an. Also wenn du Fleisch isst, würde ich dir wahrscheinlich den Schinken mitbringen, der hier so regional so vom, der hier so geliebt wird. Ansonsten, viele nehmen sich hier so ein Picasso-Andenken mit oder einen kleinen Stier in irgendeiner Form als Magnet zum Beispiel. Das sind so typische Andenken, die gerne gekauft werden. Ja.
Da kann mein Bruder ein Lied von singen. Ich bringe aus jedem Ort einen Magneten mit. Der hat schon gesagt, er hat die Schnauze voll, der weiß gar nicht mehr, wohin mit den Dingern.
Ja, das ist eine schöne Idee.
Sehr, sehr cool. Ja, letzte Frage. Ich habe eine Handgepäck-Spotify-Playlist und packe dort alle möglichen Reiselieder drauf. Gibt es irgendeinen Song, der dich vielleicht jetzt mit der Region verbindet oder wo du sagst, den muss man unbedingt hören oder den hörst du halt immer, wenn du auf Reisen bist?
Es gibt einen. Ich höre nicht immer, aber ich habe ihn neulich durch Zufall auf Spotify entdeckt und dachte einfach so, es war glaube ich auch Januar und dachte, dieser Song passt einfach so perfekt zu diesem Lebensgefühl hier. Heißt Für immer Frühling von Sophie mit 2 F und IE hinten. Also eigentlich alles, was in diesem Song gesungen wird, trifft auf diese Region hier zu und von daher kann ich den empfehlen.
Okay, sehr, sehr gut. Packe ich auf jeden Fall mit drauf. Ich packe auch noch einen mit rein. Chidate del Medio von El Picón del Movimiento. Passend ist quasi von einem Künstler aus Malaga und sehr, sehr schöner spanischer Vibe. Ja, muchas gracias, Florian, für deine ganzen Tipps und ich weiß, du bist jetzt in Eile, von daher entlasse ich dich auch gleich. Und bedanke mich aber. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Tipps. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal in deiner schönen Costa del Sol und gehen zusammen irgendwo, weiß ich nicht, was war es, Flying Tapas.
Genau, ja, sehr gerne. Bist herzlich eingeladen und vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte und meine Erfahrungen teilen und auch ein bisschen Werbung für diese schöne Region hier machen durfte.
Ja, vielen, vielen Dank. Hasta luego.
Ciao. Und was packst du immer in dein Handgepäck?